Holding Two, der Zweitliga-Podcast mit Pavo Gundlach und Justus Mühlhausen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holding Two, der Zweitliga-Podcast. Ich bin Pavo Gundlach und an meiner Seite, wie immer, Justus Mühlhausen.
Hallo auch von meiner Seite. Wir befinden uns knapp eine Woche vor Weihnachten am 16. Spieltag der zweiten Bundesliga und haben uns gesagt, es ist mal wieder Zeit für ein Zwischenfazit in der zweiten Liga. Und du könntest uns ja mal verraten, was haben wir heute vor?
Genau, ähnlich wie in der letzten Folge wollen wir uns wieder einigen Teams genauer widmen und deren aktuelle Tabellensituation, die letzten Spiele, das Spiel von diesem Wochenende, ein paar Statistiken zur Saison und positiv, negativ auffallende Spieler und die Trainersituation anschauen und anhand dessen die Tabelle mal so ein bisschen eruieren und durchgehen und gucken, wo wir uns einfach gerade in der zweiten Liga befinden. Und die fünf Teams, die wir uns heute ein bisschen genauer anschauen werden, sind einmal Darmstadt 98, einmal der 1. FC Kaiserslautern, natürlich auch wieder Schalke 04, Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg. Lass uns starten. Mit, ich würde sagen, Darmstadt 98. Was kann man da sagen, auch anhand des Spitzenspiels gestern gegen Kaiserslautern?
Darmstadt, aktuell auf Platz 10 der zweiten Liga mit 24 Punkten, hat in den letzten Wochen ordentlich einen Aufschwung hingelegt. Nach dem Trainerwechsel hin zu Florian Kohfeldt ist der relativ verhaltene Saisonstart der Darmstädter doch mittlerweile, hat zumindest zum ordentlichen Mittelfeld der zweiten Liga geführt.
Gut, Mittelfeld, das werden wir jetzt heute auch noch öfter mal thematisieren, ist natürlich relativ. Die Zweitliga ist so eng wie nie und an sich trennen die Darmstädter nur 4 Punkte zu Platz 1 und trotzdem belegen sie eben nur den 10. Platz. Aber wie du es auch schon meintest, die Serie spricht für die Darmstädter. Sie sind jetzt seit 9 Zweitligaspielen ungeschlagen und eben seit Florian Kohfeldt im September übernommen hat, sind sie ungeschlagen. Die letzte Niederlage datiert auf Ende September, da war Florian Kohfeldt noch gar nicht Trainer. Und ja, zeigt auf jeden Fall, dass er das Team irgendwie gepackt hat und sie immer besser in Schwung kommen.
Auch gestern im Spitzenspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern hat Darmstadt wieder losgelegt wie die Feuerwehr. Stellen ja die beste Offensive der zweiten Liga mit im Schnitt 2,19 Treffern pro Spiel. Und wie gesagt, auch gestern zu Beginn direkt wieder ein Chancenfeuerwerk abgefackelt. Kral, der Keeper der Lauterer, musste einige Male in höchster Not parieren. Aber in der 31. Minute war es dann aber soweit. Und Korridor traf nach Flanke zum 1:0 für die Darmstädter. Hornby war es, der kurz vor der Pause noch auf 2:0 stellen konnte. Trotzdem, kleiner Wermutstropfen der ersten Halbzeit. Top-Torjäger Littberg musste ausgewechselt werden. Oberschenkelverletzung. Die Ausfallzeit ist aktuell noch unbekannt. Aber er ist natürlich mit bisher 9 Treffern in dieser Saison Darmstadts Lebensversicherung in der Offensive. Und ja, ist jetzt natürlich erstmal ein schwerwiegender Ausfall.
Ich finde, die erste Hälfte hat gestern gut gezeigt, warum Darmstadt gerade da angelangt sind, wo sie sind und eben auch sich weiterhin Chancen machen können, wirklich nochmal wieder aufzusteigen. Sie sind offensiv stark, du hast gesagt, die stärkste Offensive der Liga. Und es macht einfach Spaß, ihnen zuzuschauen. Sie haben offensiv wirklich gute Leute, sie erspielen sich viele Chancen. Und klar ist Littberg der Leading Topscorer, sage ich mal, mit 9 Treffern. Andererseits, du hast ja auch schon erwähnt, Kilian Korridor bereits mit, 6 Treffern. Und Fraser Hornby hat auch schon 6 Treffer. Beide gestern auch getroffen. Auch die beiden sehr stark dort in der Offensive. Und für mich ist Darmstadt auch einfach eine gute Mischung zwischen erfahrenen Kräften, die letzten Jahre dabei waren und ja auch Bundesliga-Erfahrung mitbringen, wie zum Beispiel Marcel Schuhn im Tor. Und aber eben auch neuen Leuten, wie besagter Isaac Littberg und auch Kilian Korridor, die jetzt seit Sommer neu dabei sind und die ja Kohfeldt mittlerweile wirklich so gut macht, dass sie eben jetzt auch Darmstadt dazu bringen, Punkte zu sammeln. Und wie gesagt, für mich ist der Kader einfach, zeigt sich zumindest mittlerweile, ein sehr guter Mix, altersmäßig, erfahrungsmäßig. Mich wundert es nicht, dass sie gerade so einen Lauf haben.
Gerade Fraser Hornby, du hast ihn angesprochen. Ich glaube, eine der Personalien, die am aktuellen Darmstädter Aufschwung, an denen man diesen Aufschwung festmachen kann und wo eben Florian Kohfeldt auch nicht ganz unbeteiligt ist. Ich glaube, gerade an ihm kann man so ein bisschen erkennen, ja, dass Darmstadt doch in den letzten Wochen definitiv einen Aufwärtstrend hingelegt hat. Er galt ja schon nach der letzten Saison so ein bisschen als Fehleinkauf, ist die ganze letzte Saison verletzt ausgefallen und kam auch in diese Saison nicht so wirklich gut rein. Und dann erstes Spiel von Florian Kohfeldt oder zumindest eins der ersten gegen Schalke. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es das erste war.
Ich glaube, da war er noch nicht Trainer, weil sie haben danach noch verloren und da war er noch nicht.
Auf jeden Fall war er gegen Schalke schon Trainer.
Oh, okay. Wir können auch Live-Recherche machen.
Ich bin mir sehr sicher, dass Florian Kohfeldt beim 5-3 gegen Schalke schon am Spielfeldrand stand, weil Schalke hat immer Probleme gegen Florian Kohfeldt zu gewinnen. Ich meine, noch nicht einmal zu Hause gegen Florian oder generell gegen Florian Kohfeldt gewonnen. Und er ist Trainer seit dem 7.9.24. Und das müsste...
Ja, dann war er da schon Trainer. Aber dann stimmt es nicht, was ich eben gesagt habe, dass sie unter Kohfeldt noch nie verloren haben. Weil sie haben, meine ich, das Spiel nach Schalke gegen Magdeburg verloren.
Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man sagen, dass Darmstadt trotzdem unter Florian Kohfeldt eine unglaublich gute Bilanz momentan hat, trotz der Niederlage gegen Magdeburg. Und genau, was ich eben sagen wollte, ist, dass gerade die Personalie Hornby an Florian Kohfeldt auch festzumachen ist. Er hat 5 Treffer erzielt seit diesem 5-3 auf Schalke und das waren ja alles Spiele unter Florian Kohfeldt. Und ja, insgesamt Darmstadt auch gestern gegen Kaiserslautern wieder mit sehr, sehr vielen progressiven Pässen und ja, oft hinter die letzte Linie gekommen und das zeichnet sie auch aus in den letzten Wochen. Du hast es angesprochen, ziemlich erfolgreich momentan.
Nächste Woche beendet Darmstadt dann ihre Hinrunde mit einem Auswärtsspiel in Regensburg beim Tabellenletzten. Ich denke, in der aktuellen Form sollte das keine allzu große Hürde sein und sie werden auch noch dieses Spiel gewinnen und werden dann nochmal weiter klettern. Ich sagte es zu Beginn, 4 Punkte auf Platz 1, trotzdem nur Platz 10. Für mich sind die jetzt wirklich ein ernsthafter Contender, oben mitzuspielen und vielleicht aufzusteigen. Wie siehst du das?
Kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, grundsätzlich wird man in Darmstadt erstmal erleichtert aufatmen können. Ich meine, wenn man sich die Tabelle nach 5 Spieltagen angeschaut hat, Darmstadt auf Platz 16 mit nur 2 mageren Punkten, musste man ja wirklich fast Angst haben, dass das, ja, das Bielefeld 2.0 wird, die ja auch von der ersten direkt bis in die dritte Liga durchgereicht wurden. Wir haben es angesprochen, Florian Kohfeldt hat es geschafft, die Mannschaft definitiv zu stabilisieren und jetzt denke ich, wir werden die nächsten Wochen zeigen, ob Darmstadt das schafft, sich da oben richtig ranzusaugen. Aber du hast gesagt, the trend is your friend. Von daher, ich glaube auch, dass mit Darmstadt definitiv in der Rückrunde zu rechnen sein muss.
Ich teste noch einmal deine Statistikfestigkeit. Was war das einzige Team, was in Hannover gewonnen hat, die Saison in der zweiten Liga?
Ich würde mal vermuten, Darmstadt.
Ja, korrekt. War jetzt natürlich auch einfach. Nee, aber auch das zeigt so ein bisschen, Darmstadt ist gerade gut dabei. Hannover zu Hause alles gewonnen, nur gegen Darmstadt verloren. Und ja, schauen wir mal, was in Regensburg passiert. Aber vermutlich werden sie da gewinnen und nochmal weiter tabellarisch nach oben klettern.
Schauen wir nun auf den Gegner der Darmstädter am gestrigen Abend. Das war der 1. FC Kaiserslautern, die ja doch eine herbe 4-0 Niederlage einstecken mussten.
5-1.
5-1, stimmt. Ich war vorhin schon bei den Highlights irgendwie bei 4-0. Aber insgesamt eigentlich tabellarisch sieht es ganz gut aus, auf Platz 6 momentan. Und trotzdem gestern im Turbspiel ein bisschen ernüchternder Abend.
Ja, also Kaiserslautern hatte gestern die Möglichkeit, mit einem Sieg auf Platz 1 zu springen. Natürlich dann erstmal nur vorübergehend, aber selbst das gab es, glaube ich, sehr, sehr lang nicht. Und ja, haben die Chance, wie wir ja eben schon thematisiert haben, im Prinzip gründlich in den Sand gesetzt. In den Wind gesetzt? Ja, in den Wind gesetzt.
In den Sand gesetzt.
Echt?
Ja, auf jeden Fall.
Bleiben wir bei in den Sand gesetzt. Jedenfalls, ja, Kaiserslautern in den letzten Wochen sich irgendwie so ein bisschen still und heimlich nach oben gearbeitet, waren vor dem gestrigen Spiel auch 7 Partien ungeschlagen in der Liga, hatten davor 3 Siege am Stück jetzt. Ja, gestern muss man sagen, es war eine relativ harmlose, schwache Vorstellung. Gerade in der ersten Halbzeit kaum Tormöglichkeiten. Am Ende nach dem 0-4 noch den Ehrentreffer erzielt. Aber das war vorne wie hinten nicht die Vorstellung, die man sonst in den letzten Wochen von den Lauterern gewohnt war. Trotz allem muss man konstatieren, dass Markus Anfang dort einen guten Job macht, oder?
Kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, Markus Anfang hat sich bei Kaiserslautern in den letzten Monaten auf jeden Fall ein Stück weit, ja, wieder rehabilitiert. ist ja damals bei Werder Bremen etwas unrühmlich mit der ganzen Corona-Geschichte rausgeflogen, hat dann in Liga 3 bei Dynamo Dresden nochmal seine Chance bekommen und auch zumindest ein Stück weit genutzt und ja, hat jetzt eben zu Beginn dieser Saison vom 1. FCK nochmal das Vertrauen geschenkt bekommen und ja, lässt erfrischend offensiven Fußball spielen, das muss man sagen, sieht wirklich gut aus, obwohl jetzt seit, ich glaube, knapp 2-3 Wochen der Topstürmer Ragnar Ache verletzungsbedingt fehlt und auch im letzten Hinrundenspiel jetzt nächstes Wochenende auch noch fehlen wird. Aber trotzdem, eigentlich erfrischender Offensivfußball bei Kaiserslautern. Defensiv ist so ein bisschen die Schwachstelle. Aber ansonsten sieht das offensiv wirklich gut aus.
Gestern traf dafür Daniel Hanslik, machte das einzige Tor. Er jetzt schon mit 6 Toren, 6 Vorlagen. Topscorer der Lauterer und auch generell in der Liga weit oben, was die Scorerpunkte betrifft. Kaiserslautern trifft nächste Woche zu Hause im Spitzenspiel auf Köln. Die beiden trennen 2 Punkte. Kaiserslautern, wie du ja ansprachst, mit 26 Punkten. Platz 6, dementsprechend nur 2 Punkte auf den Tabellenführer Elversberg. Köln auch mit 28 Punkten. Das heißt, Kaiserslautern kann an ihnen vorbeiziehen. Ich glaube, das ist wirklich jetzt am kommenden Spieltag das Spiel, das Spitzenspiel. Und ich muss sagen, ich glaube, Kaiserslautern gewinnt.
Das ist auf jeden Fall mal ein Hot-Take, zumal die Kölner ja auch gerade nicht allzu schlecht drauf sind. Was ich noch kurz ergänzen wollte, was meinen Punkt von eben noch mal ein Stück weit mehr unterstreicht, dass Lautern defensiv nicht allzu gut aufgestellt ist. Lautern hat einen X-Goals-Against-Wert von 28,5. Damit bist du in der zweiten Liga momentan auf dem drittletzten Platz. Offensiv, habe ich ja auch angesprochen, sieht das Ganze dann doch deutlich besser aus. Und das wird im Spiel gegen Köln auch die entscheidende Komponente sein. Wenn Kaiserslautern es schafft, sich defensiv zu stabilisieren, keine groben Schnitzer sich zu leisten, Kral auch einen guten Tag erwischt, dann würde ich dir zustimmen, ist ein Sieg für Kaiserslautern definitiv nicht unrealistisch. Aber insgesamt, glaube ich, wird der erste FC aus Köln da auch noch ein Wörtchen mitzusprechen haben.
Also du gehst mit Köln.
Ja, tue ich. Köln seit einigen Spielen auch schon ungeschlagen. Ich glaube, seitdem der Torwartwechsel von Urbik zu Schwebe stattgefunden hatte, hatten wir, meine ich, auch in der letzten Folge schon thematisiert, ist Köln auf einem sehr guten Weg, keine Niederlage mehr. Und deshalb glaube ich auch, dass sie sich im letzten Spiel vor Weihnachten auf dem Betzenberg durchsetzen werden.
Alles klar. Gehen wir weiter. Sie müssen irgendwie jede Folge dabei sein. Dein Verein, der FC Schalke 04, schreibt auch wie immer Schlagzeilen und sportlich, man dachte vielleicht kleiner Aufschwung nach dem Spiel gegen Paderborn, jetzt gestern das Unentschieden, wie ordnest du das ein?
Ich würde mal ein bisschen weiter ausholen, ich glaube, was Schalke angeht, ist die ganze Kees van Wonderen, Harry Potter Saga ein Stück weit eine Geschichte für sich. Ich muss sagen, am Anfang war ich sehr, sehr negativ gestimmt. Gerade die Spiele gegen Fürth und in Hannover waren wirklich ja eine offensive No-Show. Und auch dann, ja, ich, wie gesagt, im Heimspiel gegen Fürth war es dann auch defensiv nichts mehr. Dann gab es, meine ich, den Sieg gegen Regensburg und dann gab es dieses 2-2 beim HSV, wo ja schon alle wieder die großen Lobeshymnen ausgepackt haben und gesagt haben, was ein Kampfgeist, die Mannschaft lässt sich nicht unterkriegen, super Trainer. Da muss ich sagen, saß ich noch nicht so ganz mit im Boot, war eher negativ gestimmt. Ich glaube, man kommt nach ja, einem bitteren 2-0 zur Halbzeit super zurück und spielt sich dann auf ein 2-2 ran und dann wechselt Kees van Wonderen dreimal defensiv und nimmt total wieder die Dynamik aus dem Spiel und sorgt damit schlussendlich auch fast dafür, dass der HSV das Spiel am Ende noch zieht. Das wurde meiner Meinung nach im Spiel gegen Kaiserslautern dann nur nochmal bestätigt und dann kam es, wie du gesagt hast, zum Überraschungssieg in Paderborn. Und auch wenn es jetzt gestern für Schalke nicht zum nächsten Dreier gegen Düsseldorf gereicht hat, glaube ich, konnte man an die Leistung aus dem Paderborn-Spiel definitiv anknüpfen.
Auf jeden Fall, es war ein wirklich gutes Spiel. Düsseldorf war deutlich unterlegen. Schalke hat in fast jeder Statistik geführt, nur eben bei den Toren nicht. Aber ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, wird sich da unterstützen und sagen, ja, Schalke hätte einen Sieg verdient gehabt. Da waren teilweise echt einige Torchancen, die waren zum Haare raufen als Schalke-Fan.
Ich kann es nur bestätigen. Mir ging es mit dem Spiel wirklich gar nicht gut. Also man entwickelt dann ja doch immer so ein bisschen seinen eigenen Trott. Und gerade als es wirklich nicht lief, war es man ja fast doch schon gewöhnt in den letzten Wochen. Aber das sah gestern wirklich gut aus. Und ja, also unglaublich viele Chancen. Mehrfach Silla das muss man ja auch mal erwähnen, wir kommen auf Düsseldorf gleich noch zu sprechen, aber am überragenden Florian Kastenmeier gescheitert. Dann gab es auch später im Spiel noch Pfosten-Lattentreffer, auch von Moussa Silla. Und ja, wie solche Spiele dann häufig laufen, machst du die Dinger vorne nicht, kriegst du sie hinten. Und Düsseldorf gefühlt mit der ersten richtig gefährlichen Aktion, Kaminski und Mörken unterschätzen den langen Ball komplett. Mörken versucht noch zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Und auf einmal liegst du, obwohl du ein super Spiel machst, 0-1 hinten.
Ja, und auch irgendwie so ein bisschen bezeichnet, dass Kastenmeier vorher immer in diesen 1-gegen-1-Situationen gerade noch die Hand dran hatte, den Ball abwehrt, hält und eben genau in dieser Situation des Tores Düsseldorf aufs Tor schießt und der Schalker Keeper heißt?
Justin Hickeren.
Auch dran ist am Ball, aber eben ihn nur gegen den Innenpfosten lenkt und der Ball reingeht. Es war dann irgendwie bezeichnend, aber nicht schlecht. Trotzdem ist man ziemlich schnell wieder zurückgekommen. Ich glaube, 10 Minuten später fällt der Ausgleich.
Ja, lass mich zu der Szene mit Justin Hickeren noch ganz kurz was sagen. Es ist aus Fansicht, ja, ganz typisch. Also habe ich mich in dem Moment auch darüber aufgeregt, wie es denn sein kann, dass der Florian Kastenmeier gefühlt jeden Ball raushext und dann ist Düsseldorf einmal vorm Tor und schafft es, den direkt unterzubringen, obwohl der Torwart dran ist. In der Situation trifft ihn natürlich keine Schuld. Trotzdem ist es, ich komme auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über Düsseldorf sprechen. Schalke und Düsseldorf beide gleich viele Schüsse zugelassen in dieser Saison. Aber was da den defensiven oder den Output an Gegentoren anbelangt, doch nochmal deutlich unterschiedlich unterwegs. Und ja, deshalb gestern, du hast gesagt, so ein bisschen bezeichnend gewesen, Hegerin dran, aber nicht entscheidend genug.
Nichtsdestotrotz Moussa Silla mit dem 1:1 per Kopf, seinem bereits 9. Saisontreffer, damit ebenso viele wie Kapitän Karaman. Und ja, was wir vielleicht noch nachreichen sollten, Schalke momentan jetzt auf Platz 14, 17 Punkte, das heißt an sich auch nur 11 Punkte auf den ersten Tabellenplatz und die Aufstiegsränge. Ja, andererseits sind es auch meines Wissens, glaube ich, nur 3 Punkte auf die Abstiegszone. Dementsprechend geht da der Blick wirklich weiterhin erstmal nach unten. Der leichte Aufschwung ist schon irgendwo erkennbar. In den letzten 6 Spielen wurde nur 1 verloren und eben, wie wir ja bereits thematisierten, in Paderborn beim Spitzenreiter letzte Woche auswärts gewonnen. Und ja, nächste Woche geht es nach Elversberg. Glaube ich, für Schalke immer traditionell sehr schwieriges Game. Und es ist wieder ein Spiel auswärts bei einem Spitzenreiter. Sehr gespannt, was da dann nochmal für Schalke im letzten Spiel vor Weihnachten geht.
Man muss ja sagen, abschließend zu Schalke, vor dem Spiel gegen Paderborn musste man ja wirklich Angst haben, dass das ganz, ganz düstere Weihnachten werden mit Auswärtsspiel bei Paderborn, Elversberg und einem Heimspiel gegen Düsseldorf, dass man da eventuell nochmal mit 0 Punkten rausgeht und das dann richtig düster aussieht. Aber man hat sich bisher ganz gut geschlagen, von daher gehe ich davon aus, hoffe, dass man daran nächste Woche auch anknüpfen wird können. Was Schalke halt einfach abstellen muss, sind diese defensiven Nachlässigkeiten und Fehler. Es war auch im Spiel gegen Paderborn so, da konnte man es dann offensiv ausgleichen, dass die Gegentore immer aus so unglaublich haarsträubenden Fehlern resultieren. Es war jetzt ja beim langen Ball, ich hab's gesagt, gab von Kaminski und Mörken auch wieder komplett geschlafen. Wenn man das abstellen könnte, dann weiß ich jetzt nicht, ob ich über den Abstand zum Tabellenführer reden würde unbedingt. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich dann zumindest nach hinten Richtung Dritte Liga nicht mehr so viele Gedanken machen müsste. Und ja, sollte man es schaffen, vielleicht gerade in der Winterpause die Defensive, wofür Kees van Wonderen ja auch geholt wurde, ein Stück weit weiter zu stabilisieren, dann glaube ich, dürfte man es im Verlauf der Rückrunde schaffen, sich weiter zu stabilisieren und zumindest eine ruhige Rückserie zu spielen.
Aber das klingt eher so, als hegest du keine Aufstiegsträume mehr.
Also ich glaube, nach dem verkorksten Saisonstart wäre alles andere als ein gesicherter Platz im Tabellenmittelfeld wäre vermessen. Deshalb, ich bin sehr froh, wenn die Saison nichts mehr mit Abstieg zu tun hat.
Ich denke, das ist eine realistische Einschätzung. Ich glaube, wir können weitergehen zum Gegner der Schalke am Samstag, Fortuna Düsseldorf. Da blieb für mich erstmal nur hängen, dass ich sie irgendwie erstaunlich ja, schwach, harmlos fand irgendwie. Ich hätte mehr erwartet. Düsseldorf ist ja so ein bisschen ja, verkehrt herum, wie die anderen drei Teams, die wir jetzt behandelt haben. Super Start gehabt, die ersten Wochen in die Tabelle immer von oben angeführt und jetzt aber so die letzten Wochen peu à peu immer weiter nach unten gerutscht. Zwar jetzt nicht jede Woche verloren oder so, aber ja, immer mal wieder so ja, unglückliche Niederlagen dabei in Münster oder auch zu Hause gegen Elversberg. Und das kostet sie jetzt gerade die Tabellenführung. Und auch auf Schalke war das einfach so ein bisschen mau. Also dafür, dass sie eigentlich so gut wie aufgestiegen waren im Sommer, hätte ich irgendwie mehr erwartet.
Düsseldorf mit einem super Saisonstart. Aber gerade, ich meine, letzte Woche gab es gegen Braunschweig den furiosen Befreiungsschlag. Aber davor auch 6 Spiele sieglos gewesen. Und jetzt gerade profitieren sie davon, dass die Liga so eng ist und dass sie sich natürlich auch ein gutes Polster erarbeitet hatten. Aber alles in allem muss ich sagen, bin ich nicht positiv, aber auch nicht negativ von Düsseldorf überrascht. Ich glaube, gerade nach dieser ja wirklich niederschmetternden Niederlage in der Relegation musste man ja wirklich Angst haben, als dann noch Abgänge von Engelhardt, Zollis oder auch Ao Tanaka dazu kamen, dass Düsseldorf jetzt nicht komplett einbricht. Dafür halte ich Daniel Thune noch für einen zu guten Trainer. Aber es war jetzt auch für mich nicht zu erwarten, dass sie die Liga hoch und runter dominieren und direkt durchmarschieren in Liga 1.
Ja, ich denke, abschreiben darf Düsseldorf keiner. Dafür ist der Kader weiterhin sehr gut. Dafür ist Daniel Thune eben auch einer der erfahrensten Trainer in der zweiten Liga. Und es sieht ja jetzt auch immer noch nicht so schlecht aus. Sie sind auf dem 4. Platz, haben 26 Punkte, wie Kaiserslautern auch. Ja, aber eben die beste Tordifferenz, haben 2 Punkte Abstand auf den Tabellenführer und dementsprechend wirklich alles noch offen, alles noch drin. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch bis zum Ende da oben mitspielen werden, weil die Liga eben so eng ist und sie da definitiv auch nach oben hingehören. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es dann für den ganz großen Wurf reicht. Nächste Woche ist dann erstmal noch das letzte Spiel vor der Winterpause zu Hause gegen Magdeburg. Da sehe ich die beiden Teams irgendwie so ein bisschen auf einer Wellenlänge und könnte mir vorstellen, dass es ein Unentschieden wird.
Was auch nur noch mal zeigt, wie eng diese Liga ist, ist, trotz der vor Braunschweig 6 verlorenen Spiele sind sie mit der Führung gestern gegen Schalke übergangsweise auch wieder Erster gewesen der zweiten Liga. Ich glaube, für Düsseldorf muss die Prämisse jetzt sein, sich jetzt mit dem Spiel gegen Magdeburg einfach in die Winterpause zu retten. Und dann ist die Ausgangssituation immer noch vollkommen in Ordnung und es ist alles möglich. Ich glaube, wen ich aber nochmal, ich habe ihn gerade bei Schalke schon kurz angesprochen, nochmal herausheben möchte, ist Florian Kastenmeier. Also, ich habe ja schon einige gute Torwartleistungen von ihm auch in der Vergangenheit gesehen, aber das war wirklich nochmal von einem anderen Stern. Wie hast du seine Leistung gesehen?
Ja, der Mann ist eine lebende Legende in Düsseldorf. Also, was er da seit Jahren schon abliefert, ist wirklich stark. Ich glaube, er ist auch Kapitän, wenn ich mich recht erinnere.
Glaube nicht, aber ich möchte meine Hand auch nicht ins Feuer legen.
Okay, wir reichen das nach. Aber jedenfalls einer der Wortführer, Anführer da. Und ja, also wir haben beide schon sehr viele Spiele gesehen, wo er wirklich absolut überzeugt hat, gestern wieder. Ich glaube, diese Leistung von ihm überraschen niemanden und werden auch noch häufiger vorkommen.
Kapitän Düsseldorfs übrigens André Hoffmann, Verteidiger. Aber genau, was ich auch noch zu Florian Kastenmeier sagen wollen würde, ist, er ist auch der Keeper mit den meisten Paraden in Liga 2, 66 an der Zahl. Und genau, ich hatte den Punkt bei Schalke ganz kurz aufgemacht. Düsseldorf und Schalke, beide 84 Schüsse zugelassen, aber Düsseldorf nur 18 kassiert. Und während Düsseldorf mit nur 18 kassierten Treffern Drittplatzierter ist, ist Schalke Vorletzter bei der Anzahl an Gegentoren und bei zugelassenen Schüssen befinden sich beide auf dem letzten Platz. Natürlich hängt das auch immer ein bisschen mit der Staffelung der Defensive zusammen und aus welchen Bereichen, aus welchem Umfeld man die Torschüsse zulässt, aber ich glaube, gerade dass Florian Kastenmeier daran auch ja, seine Teilschuld hat, dass Düsseldorf mit nur 18 kassierten Treffern dritter Platz der zweiten Liga ist in dieser Statistik.
Spricht für ihn, definitiv.
Gehen wir zum Abschluss ins Frankenland, zum Club. Die Nürnberger, aktuell auf Platz 13, mit 19 Punkten in der zweiten Liga, aber seit einigen Spielen sieglos. Bei unserer letzten Aufnahme haben wir noch über das furiose 8:3 der Nürnberger in Regensburg zumindest im Ansatz gesprochen gehabt. Darauf folgte dann das Pokalausscheiden gegen die TSG Hoffenheim und seitdem kein Sieg mehr für den Club. Momentan läuft es nicht so gut für Miro Klose.
Ja, Miro Klose, du sprichst es an, Trainer Novize, wie man so schön sagt. Dazu kommt der Fakt, dass Nürnberg das jüngste Team der Liga ist, im Schnitt 24 Jahre alt. Und eben Trainer Neuling Klose, das alles zusammen kann richtig funktionieren, kann aber auch mal wie jetzt in so einer Flaute münden. Ich glaube nichtsdestotrotz, die haben gerade eine Schwächephase, aber mit denen wird wieder zu rechnen sein. Die werden sich fangen, die werden auch mal wieder eine Phase haben, wo sie Spiele am Stück gewinnen werden. Wie gesagt, das 8:3 gegen Regensburg hängt mir da auch noch nach. Das ist einfach, die können schon zocken, die können spielen. Jetzt haben sie heute bei Köln verloren. Die sind jetzt nicht umsonst Spitzenreiter. Ich glaube, das kann mal passieren.
Köln auf Platz 2.
Stimmt, Köln auf Platz 2. Aber eben auch da, es war kein schlechtes Spiel, aber sie lagen eben nach 15 Minuten bereits 2-0 hinten und Köln schoss zweimal aufs Tor, fangen sich dann noch vor der Pause das 3-0, machen dann noch das 3-1. Ich glaube, so eine Niederlage kannst du in der Situation, wo Nürnberg gerade ist, akzeptieren. Das passiert. Nichtsdestotrotz bin ich da optimistisch, dass sie dich, wie gesagt, fangen werden und auch nochmal Siege einfahren werden und irgendwann einfach eine Saison im gesicherten Mittelfeld spielen werden. Da wird nach oben dieses Jahr nicht so viel gehen. Aber ich glaube auch nicht, dass sie sich Abstiegssorgen machen müssen, weil dafür ist schon einiges an Talent im Kader.
Und wie sagt man so schön, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Beim Foulelfmeter in der 15. Minute, der schon zum 2:0 der Kölner führte, trifft Karafir Downs, ja, minimal, wenn überhaupt. Der Videoassistent greift nicht ein und das passt natürlich zur aktuellen Gesamtsituation der Nürnberger. Dann, wie von dir gesagt, 3:0 vor der Pause und das Spiel eigentlich schon gelaufen. Ich glaube trotzdem, dass man den Nürnbergern auch in dem Spiel noch eine gewisse Moral attestieren kann. Nach dem 3:1 Mitte der zweiten Halbzeit stecken sie keinesfalls auf, sondern bleiben dran, haben am Ende der Partie sogar mehr Abschlüsse als die Kölner. Und trotzdem steht am Ende die 3:1 Auswärtsniederlage.
Nächste Woche spielen die Nürnberger im letzten Spiel der Hinrunde zu Hause gegen Braunschweig. Bisschen kann man das schon unter dem Titel Krisenduell zusammenfassen. Beide in den letzten Wochen nicht wirklich überzeugend. Ich glaube trotzdem, dass Nürnberg hier der Favorit ist, gerade weil sie auch zu Hause spielen. Und gehe auch davon aus, dass Nürnberg sich da so ein bisschen vielleicht den Frust von der Seele schießen wird und das Spiel gewinnt.
Wir werden uns überraschen lassen. Ich glaube, Braunschweig, über die wir jetzt heute leider nicht gesprochen haben, stecken mitten im Abstiegskampf, aber auch da noch lange nichts verloren. Deshalb, es wird spannend zu sehen sein, ob die sich wirklich aufgeben oder jetzt gerade vor der Winterpause nochmal 3 Punkte holen werden.
Ich glaube jetzt insgesamt, um unsere Folge heute ein bisschen zusammenzufassen, lassen sich an all den Teams, die wir heute durchgegangen sind, einfach festhalten, wie eng diese Liga ist, wie ausgeglichen sie ist und ja, wie spannend sie dadurch auch ist. Wir haben das in der letzten Folge schon gesagt. Ich glaube, das gilt gerade mehr denn je, noch mal mehr. Die Liga ist super ausgeglichen. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Platz 1 mit 28 Punkten und Platz 10 mit 24 Punkten trennen nur 4 Punkte. 10 Teams, die also ja, sehr realistisch vom Aufstieg träumen können. Und auch die Teams darunter stehen da jetzt nur, weil sie vielleicht in den letzten Wochen 2-3 Mal verloren haben und könnten sonst auch noch mal weiter oben stehen. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Vielleicht Regensburg ausgenommen, die so ein bisschen hinten ranhängen. Aber die Liga ist einfach unglaublich spannend und unglaublich cool anzusehen. Und ich glaube, das wird die nächsten Wochen so weitergehen und da wird sich keiner oben absetzen. Oder wie siehst du das?
Stimme ich dir zu. Wir sagen es ja Jahr für Jahr, dass die zweite Liga ja dieses Jahr die beste zweite Liga aller Zeiten ist. Aber ich glaube, gerade mit 4 Punkten zwischen Platz 1 und Platz 10 ist das schon ein extrem heißer Tanz da oben. Und ich glaube, keiner wird groß traurig unterm Weihnachtsbaum sitzen von diesen Top 10. Und ja, alle dürfen sich realistische Hoffnung machen.
Ja, und ich meine, allein, dass Elversberg jetzt Erster ist, ist einfach sehr crazy. Also, die waren vor 3 Jahren noch in der Regionalliga, zweimal hintereinander aufgestiegen, jetzt letzte Saison souverän die Klasse gehalten in der zweiten Liga.
Spielen aber diese Saison einen super konstanten Ball. Und
ja, stehen da auch zurecht. Sind sie jetzt nach 16 Spieltagen wirklich Erster und sind ja auch nur Erster, weil sie die beste Tordifferenz der Liga haben. Und ja, das ist einfach tough und es spricht für die gute Arbeit, die da gemacht wird. Und ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass sie am Ende da oben stehen, aber wer weiß, haben schon einige ja den Sprung gerade in die erste Liga geschafft, wo man es nicht erwartet hätte. Sehr, sehr spannend. Und du willst noch was sagen?
Ja, ich glaube, wenn ich mich auf eine Mannschaft festlegen müsste, die vielleicht oben ein paar Meter macht, würde ich sagen, sind es die Kölner. Wir haben auch vor ein paar Wochen drüber gesprochen gehabt, dass Köln nicht so viele Punkte holt, wie eventuell zu erwarten gewesen wären. Und das konnten sie in den letzten Wochen ändern. Wenn sie das auch im neuen Jahr so weiter fortführen können, würde ich sagen, hat Köln relativ gute Chancen, direkt wieder aufzusteigen.
Gerade nochmal geschaut, Elversberg ist ja, ein Vorort von Saarbrücken und hat tatsächlich auch nur 7.000 Einwohner. Und da ist kein reicher Mäzen im Hintergrund wie in Hoffenheim. Und trotzdem spielen die so eine Saison und haben die Chance, ja, aufzusteigen. Nochmal bemerkenswerter durch eben diese Zahl von nur 7.000 Einwohnern. Ich glaube, jeder kann sich da hineinfühlen aus seinem Heimatdorf, die vielleicht so viele Einwohner haben, wenn das aufsteigen würde in die erste Bundesliga. Sehr verrückt, das Ganze. Und ich bin sehr gespannt, wie die das durchhalten werden. Und ich glaube, jetzt haben wir eine ganz gute Einschätzung geliefert, wie jetzt die Zweitliga nach fast der kompletten Hinrunde aussieht. Und können einfach nur sagen, wir freuen uns auf die nächsten Wochen und bleiben weiter am Ball und hoffen einfach, dass sie genauso spannend bleibt, wie sie momentan ist. Und du hoffst natürlich, dass natürlich Schalke auch nochmal ein paar mehr Siege einfällt.
Ich würde es mir wünschen. Und damit würde ich sagen, sind wir für heute am Ende der Folge angelangt. Ich kann mal wieder nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge Holding 2, der Zweitliga-Podcast, wieder am Start. Und wünsche euch jetzt eine behutsame Weihnachtszeit. Und dann sehen wir uns.
Hören wir uns,
nicht sehen, uns zur Rückrunde.
Yes, genau, alles klar. Frohe Weihnachten und macht's gut.
Ciao.
Das war Holding 2, der Zweitliga-Podcast mit Pavo Gundlach und Justus Mühlhausen. Audioproduktion Erik Baumgartner.
Ich habe definitiv gesagt.